Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir heute über den Teufel im Detail. Der FCK steckt irgendwo zwischen Pokaleuphorie und Abstiegsangst. Heute ist Montag, der 1. April. Morgen steht das Pokalhalbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken an. Vorgestern haben wir am 27. Spieltag der 2. Bundesliga eine deftige 1:3 Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf eingesteckt. Es war eine Niederlage, Sebastian, die mich wirklich wütend gemacht hat. Zum Glück haben wir dich dabei, der Ruhepol in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen. Freust du dich mehr auf morgen oder ärgerst du dich noch mehr über Samstag?
Ich ärgere mich gar nicht so sehr über Samstag. Hallo David, grüß dich. Ich bin gespannt, wie es morgen aussehen wird. Man hört ja einige Unkenrufe aus der Landeshauptstadt des Saarlands, dass es da mit dem Stadion dann doch nochmal hier und da vielleicht Probleme geben könnte, weil der Rasen ja in einem schlechten Zustand ist und irgendwie Probleme mit der Wasseraufnahme hat. Ja. Wie wir beiden alten Männer ja auch. Also das kann man ja nachvollziehen.
Lass uns an dieser Stelle jetzt keine Schwimmbadwitze machen. Die wurden in anderen
Podcasts in eine andere Richtung ab. Ja.
Was haben wir heute vor? Wir werden heute über die Niederlage vorgestern gegen Düsseldorf sprechen. Ja. Und danach, Sebastian, hast du was vorbereitet? Möchtest du ganz kurz ein Teaser geben?
Naja, gerne, um die Leute am Hörer zu halten, sozusagen, damit sie sich freuen können, was in den letzten 30 Sekunden passieren wird. wahrscheinlich schon etwas davor. Nein, ich habe was vorbereitet, weil ich ja jetzt seit zwei Spielen oder seit zwei Podcast-Folgen im Prinzip schuldig geblieben bin, meine Analyse zu liefern, meine Argumente dafür zu liefern, warum der FCK in der Liga bleiben wird, trotz auch jetzt dieser 1:3 Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Und da möchte ich gerne heute ein statistisches Argument ins Feld führen, für das ich ein bisschen recherchiert habe und das ich gerne mit dir besprechen wollen würde.
Und wir werden auch noch einen besonderen Blick auf Julian Nihus zwischendrin werfen, der uns verlassen wird zum Saisonende in die Bundesliga, voraussichtlich in die Bundesliga wechselt. Ich gehe davon aus, dass Heidenheim nicht mehr absteigen wird und dann nächstes Jahr eine Liga über uns spielt, weil ich gehe auch davon aus, dass wir nicht mehr aufsteigen werden.
Das glaube ich auch. Außerdem könnten wir vielleicht noch ganz kurz das Thema kratzen unseres Ex-Spielers Dominik Heinz, der jetzt in Köln seinen Vertrag verlängert hat. Den werden wir, glaube ich, nächste Saison auf jeden Fall in der zweiten Liga sehen, egal bei welchem Verein, weil ich denke,
leider nicht bei uns.
Ja, wer weiß, im Fußball ist alles möglich, ne, um mal eine Phrase zu dreschen, aber ja, wahrscheinlich wird er bei Köln bleiben, weil er sich da so wohl fühlt.
In diesem Sinne, am Samstag habe ich mich nicht so wohl gefühlt, deswegen starten wir jetzt aber trotzdem rein in das Spiel. 46.000 Menschen waren auf dem Betzenberg und haben folgende Startaufstellung gesehen. Himmelmann beginnt für den verletzten Julian Kral im Tor, in der Abwehr von rechts nach links Sean Zimmer, Jan Elvedi, Boris Tomiak und Timotheus Puchacz. Davor auf der Doppelsechs Philipp Karloc und Julian Nihus und davor offensive Dreierkette Redondo, Raschel, Ritter und im Sturmzentrum Hanslik. Ache war verletzt, ist verletzt, wird morgen wahrscheinlich auch nicht spielen können. Der FCK lässt nichts raus, was er hat. In der Reimpfalz steht was von äußerer Muskelriss, was auch immer das bedeuten mag. Es bleibt zu hoffen, dass er nochmal einsteigen kann in diesen Abstiegskampf.
Ja, mir wäre es wichtiger, dass Ache in der Liga fit wird. Ich glaube, da brauchen wir ihn jetzt. Wir kommen ja nachher noch zum Thema Restprogramm. Ich denke, da werden wir Ragnar Ache brauchen. Mir wäre es lieber, er würde am Dienstag nicht spielen und wir würden vielleicht auch das Pokalfinale verpassen und dafür hält er uns in der Liga. Das wäre mir persönlich lieber, anstatt zu früh zu hohes Risiko zu gehen und ihn vielleicht dann doch ein bisschen zu früh wieder zu bringen und ihn dann möglicherweise für den Rest der Zweitligasaison zu verlieren. Das wäre, glaube ich, das größere Übel.
Absolut, das sehe ich genauso. Kommen wir zurück aufs Spiel. Wir haben auf dem Papier gestartet mit einem 4-2-3-1. Redondo hat auf rechts gespielt, statt wie bisher auf links. Das hat aus meiner Sicht einen sehr guten Grund, denn Friedel Funkel hat auf Zollis reagiert. Ich habe Redondo auch gestern wieder sehr, sehr defensiv gesehen. In vielen, vielen Momenten war er sogar rechter Verteidiger. Wir haben dann auf eine Fünferkette gegen den Ball umgestellt. Aus meiner Sicht, weiß nicht, ob du mir dazu stimmen wirst, war der Plan tatsächlich, dass er Schronzimmer gegen, wie heißt der, Zollis mit Vornamen? Ich habe seinen Vornamen vergessen.
Das ist eine gute Frage.
Der jetzt gestern auch Zollis, ja, nehmen wir einfach Zollis, hat zwei Tore geschossen, ist jetzt zusammen mit Tabakovic, glaube ich, der beste Torschütze in der zweiten Liga. Und das hat auch, muss man sagen, 75 Minuten lang, 70 Minuten lang richtig gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Also defensiv hat der FCK da auf der linken Seite nichts anbrennen lassen, also auf der linken Seite von Fortuna Düsseldorf, auf der eigenen rechten. Die hatten eigentlich die Räume ganz gut zu, die Abstände stimmten, die waren sehr kompakt. Redondo kann sehr schnell aufgrund seiner Antrittsschnelligkeit und auch seine Endgeschwindigkeit kann er sehr schnell einrücken, wenn er den Auftrag bekommt. Den hatte er ganz klar und hat damit eigentlich Zollis den Platz genommen, das zur Entfaltung zu bringen, was er drauf hat, nämlich unglaublich technisch starker Spieler mit einem sehr guten offensiven Laufverhalten und einem sehr guten Gespür für die Räume. Die haben sich aber in der ersten Halbzeit gar nicht ergeben. Was mir noch aufgefallen ist in der Aufstellung, dein persönlicher Lieblingsspieler, jetzt habe ich es verraten, nämlich Aaron Opoku, stand gar nicht im Kader. Hast du da irgendwas mitgekriegt? Gibt es da eine Verletzung? Habe ich nichts von gehört.
Ich auch nicht.
Etwas überraschend für mich. Ich fand Opoku in den letzten Spielen eigentlich immer einen Aktivposten. Und der hat das eigentlich recht ordentlich gemacht. Also vielleicht war Friedhelm Funkel da wirklich mit den Trainingsleistungen nicht einverstanden.
Ja, wir müssen an dieser Stelle, gut, dass du es ansprichst, auch so ein bisschen, wie sagt man das, zu Grabe kriechen? Nee, wie sagt man das denn? Asche auf unser Haupt, sagt man. Wir haben letzte Woche, vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir gesagt, dass unserer Ansicht nach Tobias Raschel sich rausgespielt hätte, weil er auch überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde. Ja. Jetzt stand er zum zweiten Mal in Folge in der Startformation, hat zum zweiten Mal in Folge ein, aus meiner Sicht, solides Spiel gemacht. Das Hannover-Spiel habe ich nicht so richtig mitbekommen, da hatte ich andere Termine. Aber auch da war es, weil ich das gesehen habe, einer der Aktivposten. Also Funkel scheint es zu schaffen, auch Spieler zu motivieren und so richtig einzustellen, die längere Zeit raus waren. Insofern würde ich jetzt nicht behaupten, dass Opoku da jetzt bis zum Ende der Saison raus ist. Vielleicht ist einfach gerade ein kleiner Durchhänger.
Das kann natürlich durchaus sein. Ich finde, Raschel hat eigentlich erstmal von der Verletzung oder der Sperre von Marlon Ritter profitiert. Dadurch ist er in die Mannschaft reinrotiert und hat auch unter jetzt Funkel einen deutlich offensiveren Part gespielt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also ich glaube einfach dadurch, dass wir mit Philipp Karloc jemanden geholt haben im Winter, der jetzt eigentlich zum Stammkader gehört, der sich auch reingespielt hat in diese Mannschaft, ist einfach in der Zentrale eine von diesen, ja, ich sag jetzt mal, rotierend offenen Positionen im zentralen Mittelfeldbereich einfach mehr oder weniger jetzt fix besetzt durch Philipp Karloc und Nihus spielt eh, wenn er fit ist. Dann bleibt im Prinzip nur noch die offensivere Rolle für Raschel. Und gegen Hannover hat er das noch mal einen Tick besser gemacht als gegen Düsseldorf. Aber auch gegen Düsseldorf. Er ist ein unglaublich laufstarker Spieler, der auch gut noch nach hinten mitarbeiten kann. Er hat, wenn er die Zeit hat, manchmal ist er in der Entscheidungsfindung noch etwas zu langsam, meiner Meinung nach. Aber wenn er die Zeit findet, spielt er Pässe, wie vielleicht sonst nur noch Marlon Ritter auf diesem Niveau spielen kann, technisch. Und ist auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn es darum geht, konstruktiv das Spiel aufzubauen.
Bei uns. Wir reden hier nur, wie Marlon Ritter bei uns so spielen kann, nicht in der Liga, um das mal klarzustellen. Ich habe mich nämlich, da reden wir später drüber. Ich wundere mich immer wieder, wie manche Podcasts und manche Foren-Schreiberlinge unsere Spieler im Vergleich mit der restlichen Liga einschätzen. Aber da kommen wir vielleicht später drauf.
Können wir machen. Vielleicht noch ganz kurz zur Aufstellung. Du hast sie jetzt im Prinzip einfach vorgelesen, so wie sie war. Aber erstaunlich war, und ich finde, das war auch so ein Bild der kompletten ersten Halbzeit, wie variabel diese Aufstellung interpretiert wurde. Also man kann gar nicht, wie der Trend hat sich ja in den letzten 2-3 Spielen schon abgezeichnet. Wir kommen aus diesem sehr starren 4-2-3-1, mit dem Funkel angefangen hat, wo wirklich ganz klar war, okay, ihr haltet eure Position, wir spielen unser Raster durch in ein immer flexibleres System. Mal rücken die offensiven Außenspieler nach hinten in die letzte Kette ein, dann wird's eine Fünferkette, je nachdem, über welche Seite der Gegner angreift. Niehus lässt sich oft abknicken, sowohl im Spielaufbau als auch gegen den Ball, wenn es mal schneller geht, und rückt zwischen die Innenverteidiger rein. Dann rücken dafür die Außenverteidiger ein bisschen hoch, also Pucher und Zimmer, wenn Niehus sich hinten in die Kette fallen lässt. Vor allem mit dem Ball war das ganz oft der Fall. Also Lautern hat es sehr variabel aus dem Zentrum heraus präsentiert und hat dabei aber nicht die Kompaktheit verloren, die es braucht, sowohl mit als auch gegen den Ball, um die Passwege bzw. die Abstände kurz zu halten, defensiv die Räume eng und offensiv die Anspielmöglichkeiten zu bieten. Das haben sie sehr gut gemacht, und das war wirklich eine Weiterentwicklung, die man da vor allem in der ersten Halbzeit durchaus sehen konnte. Das war sehr, sehr fluide. Raschel ist auch oft mit nach hinten. Ritter ist von der linken Seite oft ins Zentrum gezogen, genauso wie Redondo in Ballbesitz oder mit dem Ball. Und gegen den Ball hat man wirklich versucht, je nachdem, über welche Seite Düsseldorf den Spielaufbau forciert hat, dann diese Seite sehr, sehr eng zu halten.
Das Problem ist nur einfach, dass wir das nicht über 90 Minuten schaffen, sondern eben nur 70 Minuten lang, und dann verlierst du am Ende 3-1. Ja. Und ich greife das jetzt vorweg, weil es mich wirklich so geärgert hat. Mhm. Ich höre dann von, ich glaube, Sean Zimmer hat das gesagt, dass man einen Christos, heißt er übrigens, passend zum Ostermontag, einen Christos Zollis, Christos, wie auch immer, auch nicht 90 Minuten halten kann. Ich sehe eine Pressekonferenz, wo Friedhelm Funkel und Daniel Thune auf ganz, wie ich finde, unangenehme Weise da rumkumpeln. Und am Ende höre ich überall, ja, Düsseldorf sei ja so stark. Ich bin da völlig anderer Meinung, und deswegen war ich auch so wütend vorgestern nach dem Spiel. Wir haben nicht verloren, weil Düsseldorf so gut war. Wir haben verloren, weil wir in den letzten 15 Minuten einfach auf Kreisliga-Niveau verteidigt haben. Diese Niederlage haben wir uns komplett selbst zuzuschreiben. Deswegen finde ich auch nicht, dass man von einer bitteren Niederlage sprechen kann. Eine bittere Niederlage ist, wenn du gut spielst gegen ein besseres Team. Wir haben aber gegen ein Top-Team der Liga 70 Minuten lang aus meiner Sicht dominiert und dann einfach komplett die Defensive eingestellt, sind komplett auseinandergefallen. Und das finde ich, gut, Funkel wird das intern wahrscheinlich schon ansprechen, extern hält er sich da vielleicht ein bisschen zurück, aber ich finde, sich dann hinterher dahin zu stellen und sagen, ja, die waren ja so gut, das ärgert mich, das habe ich so nicht gesehen.
Also ich würde dir in allem, was du gesagt hast, recht geben, vor allem wichtig, dass jetzt das nach außen dringt, also das, was Funkel sehr diplomatisch ausgedrückt hat über die Leistung des FCKs, intern wirklich nochmal anders formuliert wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin mir aber auch sicher, dass das passieren wird, weil in einer Sache würde ich dir widersprechen. Ich finde nicht, wir haben 70 Minuten ein dominantes Spiel gemacht, wir haben die ersten 45 Minuten ein dominantes Spiel gemacht, und in der zweiten Halbzeit sind wir immer mehr aus dieser Dominanz rausgerutscht, und zwar aufgrund unserer eigenen Unzulänglichkeiten, unserer Unkonzentriertheiten nach vorne. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube, wir haben nicht bis zum 1-1 Fortuna Düsseldorf wegdominiert, und die hatten keinen Stich, sondern man hat schon gesehen, wenn man das Spiel verfolgt hat, dass dass der FCK zu Beginn der zweiten Halbzeit immer mehr aus einer defensiven Ordnung heraus gelockt worden ist, und auch, ja, halt einfach diesen Effekt konnte man dann beobachten. Die Abstände wurden immer größer. Es war eigentlich dann, da würde ich dann auch Jean Zimmer widersprechen, beziehungsweise ich würde ihm insofern recht geben, um zu sagen, es ist schwierig, einen Cholis 90 Minuten lang zu verteidigen, aber es geht, und es geht aber nur im Kollektiv. Es geht nur gemeinsam, diese Verantwortung kann man nicht einem einzelnen Spieler manndeckungsmäßig übertragen. Da wird sich Cholis auf jeden Fall einmal im Spiel durchsetzen, dafür ist er einfach technisch auf einem zu hohen Level, sage ich mal. Das muss man dann kollektiv auffangen, und das hat einfach in den letzten 20 Minuten katastrophal nicht geklappt, hat sich aber auch schon davor, in den 20 Minuten davor angedeutet, dass es soweit, dass das durchaus passieren wird oder könnte zumindest.
Dann reden wir jetzt erstmal über das Schöne, nämlich über die ersten 45 Minuten.
Ja.
Wir beginnen gleich in der vierten Minute mit einer schönen kleinen Chance von Karloc. Ist ein Chip auf Pucha, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, der auf Hanslik köpft, der wiederum zurückspielt auf Karloc, der aber dann nur das Außennetz trifft. Keine mega zwingende Chance, aber es war die erste Chance. Vier Minuten später kommt aber auch Düsseldorf dann vor unser Tor. Und nach dem Steckpass steht Klaus völlig frei in unserem Strafraum und Tomiak blockt tatsächlich in höchster Not.
Mhm.
Und danach, aber würde ich sagen, haben wir tatsächlich, dann wurden wir richtig dominant. Dann ist mir nämlich auch Redondo richtig aufgefallen, sowohl defensiv als auch offensiv. Wir haben es gerade angesprochen. Er ist weit, weit nach hinten gerückt, hat phasenweise rechter Verteidiger gespielt. Sean Zimmer ist dann etwas zentraler gestanden.
Mhm.
Das aber auch nicht durchgehend. Also das war ja auch das Schöne, das Gute, das Abgefahrene. Dass wir wirklich mal so gespielt haben. Gerade Redondo war da ein Freigeist, will ich mal sagen, der auch, ne, der hat hinten verteidigt, hinten dicht gemacht, vorne aber auch die Düsseldorfer massiv genervt dann teilweise mit seinem Anlaufen. Das hat schon richtig gut geklappt, das hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, leider nur 45 Minuten lang oder 60 oder 70. Das ist, das kann man diskutieren, aber auf jeden Fall 45 Minuten lang.
Das stimmt, ja. Man hat gemerkt, in den ersten 10 Minuten tasten sich beide Teams so ein bisschen ab, gucken, was macht der Gegner. Das war schon sehr gegnerorientiert von beiden Mannschaften. Dann haben sie auch geschaut, wie bauen wir auf? Bauen wir mit 2 Spielern auf? Bauen wir mit 3 Spielern auf? Und tatsächlich hat die Positionierung von Redondo gerade offensiv relativ viel damit zu tun gehabt, was Nihus macht. Also in der Phase war Nihus tatsächlich der dominante zentrale Spieler, der entweder aus der Innenverteidigung heraus das Spiel aufgebaut hat, in einer Dreierkette mit Tomiak und Elvedi. Wenn das der Fall war, das hat Nihus selber entschieden, je nachdem, wie Fortuna Düsseldorf angelaufen ist, ob sie mit 2 oder mit einem Spieler oder mit 3 Spielern angelaufen sind, haben sie variabel umgestellt, Lautern. Dann ist Nihus hinten rein und die Außenverteidiger Zimmer und Puchac sind dann deutlich weiter nach vorne bis hinter die Mittellinie und dann konnte Redondo so ein bisschen in den Halbraum rücken. Das war dann ein bisschen die Idee. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, du warst jetzt schon in der, weiß nicht, wo waren wir jetzt, in der 18. Minute. In der 13. Minute fand ich persönlich für mich den besten Angriff der Saison, den ich gesehen habe. Über 10, 15 Stationen, wirklich aktiv durchs Zentrum der FCK aufgebaut. Ritter kommt von links, zieht so ein bisschen rein in die Mitte und spielt dann auf Hanslik. Und dann kommt aber der Verteidiger Siebert, glaube ich, und stellt sich dazwischen, blockt und holt dann einen Freistoß raus gegen Hanslik, der den Ball hinterhergeht. Aber das war einfach von der Anlage her einer der schönsten und kontrolliertesten und bisher spielerisch besten Angriffe der Saison. Das fand ich auch so ein bisschen das Initial für alles das, was dann kam. In der 20. Minute die nächste große Chance für Lautern, Kopfball Elvedi. Zweimal verlängert. Ich glaube, es war eine Ecke von der linken Seite und dann Nihus am langen Pfosten, legt wieder quer, dann kommt Tomiak an den Ball und der spielt dann zu Elvedi, also die drei Türme aus der Zentrale sozusagen sind dann vorne. Sowieso bezeichnend, genau. Ragnar Ache hat arg gefehlt. 3-4 Mal war wirklich die Situation, wo ich dachte, oh je, wenn da jetzt der Ragnar steht, dann wer hätte das eine andere Dimension. Ja.
Ich muss aber da ein bisschen dazwischen gehen. Du hast recht, das war eine ganz wunderbare Kurzpasskombination, vor allen Dingen eben zwischen Ritter, Hanslik und Raschel.
Ja.
Die technisch, glaube ich, auch so die besten sind, die wir vielleicht sogar im Team haben.
Mhm.
So weit würde ich vielleicht sogar gehen. Das war aber nicht unsere Spielanlage. Unsere Spielanlage war nicht Kurzpass-Kombination nach vorne zu spielen. Wir haben tatsächlich sehr viel Wert auf Kontrolle gelegt, auf Spielkontrolle. Mhm. Wir haben dann tiefe Laufwege, immer wieder mit tiefen Laufwegen operiert. Karloc ist auch ganz oft nach vorne dann mal durch und haben eher dann lange Bälle über die Flanken quasi nach vorne gespielt, lange, schnelle Bälle.
Ja, also es war wieder mal nicht unser Ansatz. Wir wollen den Ball haben und dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Das war nicht der Fall, sondern es war wieder, also wenn wir gefährlich wurden, dann waren es häufig Pressing- oder Gegenpressing-Momente, wo uns der Ballgewinn gelungen ist, dann schnell in die noch nicht ganz sortierte Abwehr von Fortuna Düsseldorf reingespielt. Da wurden wir gefährlich. Und so fällt ja auch dann das 1-0.
Nicht ganz. Also wir hatten vorher noch ein paar Chancen. Carlos in der 22. eben so ein langer Ball auf rechts, da ist er durch. Er zieht in die Mitte, der Düsseldorfer klärt. In der 24. zieht Ritter einen Freistoß aufs kurze Eck, den Kastenmeier seinem eigenen Mann in den Rücken faustet, der Ball fällt aber daneben. Und dann kommt das Tor, das fällt aber nach einem Einwurf.
Aber ein schnell ausgeführter Einwurf und der im Prinzip als Doppelpass angelegt war. Also Pucher spielt sozusagen den Einwurf schnell rein, eigentlich zentral, sieht man relativ selten. Normalerweise spielst du den Einwurf die Linie runter. Da war wirklich die Idee, werfen und laufen. Also er hat dann den Laufweg direkt angezogen und hat im Prinzip einen Doppelpass mit Hanslick gespielt. Kommt dann gut durch, also im Prinzip fast bis zur Grundlinie. Und die Flanke unterläuft dann Redondo, beziehungsweise touchiert, glaube ich, den Ball noch ein wenig. Und dann kommt Ritter und zeigt, was er qualitativ, schusstechnisch so drauf hat von halb rechts.
Ich bin gar nicht sicher, ob Pucher den Einwurf gemacht hat oder Ritter, ist aber auch egal. Du hast schon recht, das ist ein schneller Einwurf und dann kommt eben dieser Kopfball. Nichtsdestotrotz darf das einer Mannschaft wie Düsseldorf nicht passieren, dass man nach dem Einwurf so ein Tor fängt. Uns soll es egal sein. Wir haben die Führung übernommen, klar verdient, wir waren klar spielbestimmt, Fortuna kam in dieser Phase des Spiels im Prinzip in unserer Hälfte eigentlich kaum vor.
Das stimmt. Was man bei dem Tor auch noch gut gesehen hat, ist, wie variabel unsere zentralen Mittelfeldspieler, beziehungsweise in dem Fall auch Ritter halt, sich jetzt hier angeordnet hat, hat ja eigentlich im linken Mittelfeld vornehmlich gespielt und ist nach dem Einwurf von Pucher auf es war tatsächlich Pucher, ich habe es mir extra aufgeschrieben, auf Hanslick direkt durchgestartet und dann im Prinzip diagonal gelaufen, also zum langen Pfosten. Das ist natürlich dann auch ein Spielverständnis, das brauchst du erstmal als linker Mittelfeldspieler, diesen Weg zu gehen, im Prinzip einmal diagonal auf die andere Hälfte des Spielfelds, um dann dort den Ball entgegenzunehmen und dann, was heißt entgegenzunehmen, hat ihn ja eigentlich direkt abgenommen und dann schön unten reingedroppt. Das war ein sehr, sehr guter, kontrollierter und technisch versierter Abschluss in einer Position, in der Ritter eigentlich im Normalfall gar nicht hätte stehen sollen. Aber in dem Fall zum Glück für uns tat er dies. Ja.
Etwa nach einer halben Stunde kam Düsseldorf dann doch mal ein bisschen weiter nach vorne. Hat doch mal stattgefunden in unserer Hälfte. Wir haben uns dann etwas tiefer reingestellt. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Düsseldorf das Spiel übernommen hat. Sie waren besser drin, wurden aber nicht gefährlich. Es gab noch mal eine Szene, ich glaube in der 32., wo sie sich ganz oft den Ball um unseren Strafraum zuspielen und auch in unserem Strafraum teilweise. Wir stehen aber sehr, sehr, sehr gut mit, keine Ahnung, ich glaube, außer Hanslick mit allen quasi im Strafraum, so übertrieben ausgedrückt, und blocken im Prinzip alles weg. Also da standen wir dann auch fest und massiert auch hinten drin, so dass Düsseldorf im Prinzip einfach auch nicht gefährlich vor unser Tor mehr kam.
Ja, wir haben in der kompletten ersten Halbzeit die Räume eng gehalten. Wir haben wirklich die Abstände kurz gehalten. Wir waren sehr kompakt wieder. Düsseldorf hat keine Lösung gefunden und sie hatten eigentlich keine ernstzunehmende Aktion nach vorne. Das lag auch daran, dass wir es wieder wie in den Spielen zuvor in der Liga beobachtet haben, dass wir einen guten Zugriff hatten in der Zentrale. Wir waren schnell an den Leuten dran, wenn der Ball über die erste Pressinglinie dann doch mal gespielt worden ist, sind wir gut in den Zweikämpfen gewesen. Wir haben die Leute gut aufgenommen, angelaufen. Wir haben sie immer unter Druck gesetzt. Wir haben oft Bälle gewonnen und waren da einfach vor allem in der Zentrale des Platzes deutlich präsenter und hatten viel besseren Zugriff als Fortuna. Und ich habe mir auch noch ein paar Daten nur von der ersten Halbzeit mal angeschaut.
Lass mich noch ganz kurz abschließend, was man eben auch sagen muss, ne, wir waren dann aber auch im Passspiel extrem nachlässig. Hanslick und Raschel haben ganz viele mehr oder weniger einfache Bälle verloren, die einfach versprungen sind bei der Annahme. Tomjak ist mir immer wieder aufgefallen mit wirklich schlechten Vorstößen. der dann teilweise aber wirklich einfach zentral in den Gegenspieler reinläuft. Ich glaube, einmal hat er Glück, dass er gehalten wird. Einmal stochert er sich dann den Ball wieder in die eigenen Füße. Also das war dann auch teilweise dann auch einfach nicht mehr konzentriert. Ich würde fast sagen, ein bisschen wild nach vorne. Jetzt kommst du mit deinen Daten.
Aber
außer du widersprichst mir.
Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Wie immer, was du sagst, ist einfach fundiert, hat Hand und Fuß. Da muss ich gar nichts zu sagen.
Ich mache es nicht alleine zukünftig.
Ja. Also Lautern hat schon in dieser ersten Halbzeit verdient 1-0 geführt. Ja, also ich sag mal, mit ein bisschen Glück ist es ein 2-0. Aber im Endeffekt ist 1-0, geht völlig in Ordnung. Fortuna Düsseldorf hat keinen Schuss aufs Tor in der ganzen ersten Halbzeit nicht. Komme ich gleich zu. Die Expected Goals in der ersten Halbzeit 0,65 für Lautern, 0,23 für Fortuna. Das zeigt schon, 1-0 geht eigentlich auch nach Expected Goals vollkommen in Ordnung. Lautern hat 50% der Angriffe über rechts gefahren. Also Zimmer, Redondo waren sehr aktiv. In dieser Halbzeit, Pucher hat sich noch nicht so viel eingeschaltet. Aber ja, Pucher ist ja auch ein Spieler, der immer wieder auch von uns gerne mal kontrovers diskutiert wird. Er ist offensiv fast nicht zu ersetzen für uns und defensiv hier und da dann doch etwas noch nicht auf dem Niveau, das wir vielleicht bräuchten. Aber ich würde trotzdem gerne, bevor wir ins allgemeine Pucher-Bashing einsteigen, das nochmal differenziert betrachten. Also nur weil ein Tor über die linke Seite fällt, heißt es nicht, dass Pucher schuld ist. Ganz kurz noch als Ergänzung, 5 Torschüsse hatte Lautern, 5 Torschüsse hatte Düsseldorf, aber bei Düsseldorf gingen alle Torschüsse neben das Tor, bei Lautern 3 neben das Tor, 2 auf das Tor. Ballbesitz, wir hatten weniger, 40-60, so ein bisschen unser Standard in der ersten Halbzeit. Wir hatten eine relativ gute Passquote für unsere Verhältnisse, normalerweise liegt die immer so um die 80%, da waren wir bei 86, also eher schon um die 90 ran. Und das merken wir uns schon mal für die Abschlussbesprechung. Die Laufdistanz in der ersten Halbzeit bei Kaiserslautern lag bei 57,8 Kilometer und bei Fortuna Düsseldorf bei 56,2. Also ist Düsseldorf weniger gelaufen als wir. Wir haben die besseren Laufwerte in der ersten Halbzeit gehabt. Auch bei den
Sprints. Und damit gehen wir rein?
Ja, wir haben einfach eine bessere läuferische Performance auf den Platz gebracht und deswegen eben auch Expected Goals drücken das auch aus. Wir sind verdient mit 1-0 in die Pause gegangen.
Und damit gehen wir rein in die zweite Hälfte, die für uns ganz gut anfängt, mit einer guten Chance für Marlon Ritter. Karloc erobert den Ball, legt quer und über Umwege kommt er dann zu Ritter, der sich irgendwie durchwurschtelt. Sein Schuss wird aber leider zur Ecke abgefälscht. Da war schon echt deutlich mehr drin.
Ja, guter Auftakt.
Guter Auftakt. Wir haben dann aber auch da, das zieht sich dann so ein bisschen weiter zu dem, was ich gerade zum Ende der ersten Halbzeit gesagt habe, zieht sich so ein bisschen durch. Wir haben derartig zwingend den Ball auf die Flügel gesucht, dass wir den direkten Pass in die Spitze teilweise nicht gesehen haben. Das ist mir jetzt hier, das ist nur beispielhaft, in der 55. bei Raschel aufgefallen, der... Es war auch, wenn ich mich richtig erinnere, ein früher Ballgewinn von uns. Wir spielen, glaube ich, 3-3 oder sogar 4-3. Knapp vor dem Strafraum der Düsseldorfer. Und Raschel will unbedingt nach links zu Puchatsch spielen, der von hinten rangelaufen kommt, dass er den sehr gut postierten Hanslik in der Zentrale übersieht und dann eben einen Fehlpass spielt. Das ist, wie gesagt, nur beispielhaft eine Szene. Sowas kann natürlich passieren. Das ist aber in dieser Phase eben sehr häufig passiert. Das war nur so das eklatanteste Beispiel im Prinzip, weil da hätte zumindest eine sehr, sehr, sehr gute Chance rauskommen können. Ob Hanslik den dann gemacht hätte, steht auf einem anderen Blatt. Ist auch sowas, was wir vielleicht kurz besprechen müssen. Das ist ein geiler Spieler, so, ne? Und der reibt sich auf und der ist gut im Kombinationsspiel und der läuft wie ein Duracell-Häschen. Aber er strahlt einfach überhaupt keine Torgefahr aus.
Ja, also ich glaube, wenn Ragnar Ache auf dem Feld steht, dann ist auch der Pass direkt ins Zentrum vielleicht einer, den man dann eher mal sucht. Daniel Hanslik ist ein Spieler, der immer alles reinschmeißt. Den kannst du bringen. der wird sich immer zerreißen. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Er gehört auch wieder zu den laufstärksten Spielern auf dem Feld. Aber ja, ihm fehlt einfach dieser Torriecher. Ich glaube, er wäre auch in einer, ich sag jetzt mal, in der Rolle eines zweiten Stürmers neben einem richtigen Stoßstürmer, der dann auch körperlich noch mal ein bisschen anderes Kaliber hat, wäre er, glaube ich, besser aufgehoben. So als alleinige Spitze ist er, glaube ich, schon, ja, da kommt er mit dem, was er kann, in der zweiten Liga, glaube ich, schon an seine Grenzen, sage ich mal. Bevor wir aber jetzt noch mal die einzelnen Situationen durchgehen, es gibt noch ein ganz entscheidendes Ereignis in der Halbzeit. Uccino hat sich vor der Halbzeit verletzt im Kopfballduell, hatte irgendwie Probleme mit der Nase, wenn ich mich richtig erinnere. Und so geht er raus. Er war davor relativ unauffällig, aber ja, Tune greift zu einer deutlich offensiveren Variante, indem er Joa bringt, der dann auch uns immer wieder vor Probleme stellt.
Der sehr wehtun wird.
Sehr, sehr wehtun wird. Und die mit ihm auch Einzug haltende Spielumstellung, mit der Lautern überhaupt nicht klargekommen ist, nämlich einfach jetzt in der Offensive dann mit Joa dann doch noch mal eine Option mehr zu haben. Also Düsseldorf hat in der ersten Halbzeit im Prinzip den Ansatzpunkt gesucht. Wie knacken sie diese Abwehr von Kaiserslautern? Und Tune hat in der zweiten Halbzeit offensichtlich die Vorgabe mitgegeben, überladet den Flügel. Sucht euch eine Angriffsseite aus, überladet den Flügel. Die verteidigen gerade mit zwei Außenverteidigern, die vielleicht nicht absolutes Topniveau auf Zweitliga-Verhältnissen haben. Ich rede hier von Zimmer und von Pucher, zumindest defensiv nicht. Und davor zwei offensivere Spieler, wenn wir es hier schaffen, eine numerische Überzahl herzustellen, indem ihr einfach ein bisschen aus dem Zentrum auf den Flügel rückt und euch dort versucht durchzukombinieren, so wie es uns ja in der ersten Halbzeit gelungen ist, zum Beispiel mit dem Einwurf, dann habt ihr mehr Chancen und dann auch den Ball auf den langen Pfosten zu bringen. Das war so ein bisschen die Marschroute, die Düsseldorf hatte in der zweiten Halbzeit. Und damit haben sie uns ganz gut geknackt. Da haben wir nicht gut drauf reagiert. Da haben wir defensiv nicht gut drauf reagiert. Und das hat sich schon abgezeichnet. Das war schon vor dem 1-1 der Fall. Dass es immer wieder Situationen gab, wo man das Gefühl hat, Lautern hat nicht mehr so den Zugriff. Man kommt nicht mehr dahin, die Leute zu doppeln. Wenn man den Ball gewinnt, hat man ihn zu schnell wieder verloren. Die Umschaltsituationen, die man sich erspielt hat, nach vorne waren zu unkonzentriert. Und ich meine, wenn du Düsseldorf in dieser Phase wehtun willst, dann muss zwei Umschaltsituationen gefährlich werden. Und es wurden keine gefährlich, obwohl es die Möglichkeit dazu gegeben hätte. Da hat es Konzentration gefehlt, da hat Verbindlichkeit in den Zuspielen gefehlt und da hat es auch ein bisschen an Qualität gefehlt. Da hätten Ragnar Ache gut getan.
In der 58. zum Beispiel hatten wir so eine Gelegenheit, wo ich glaube Redondo und Hanslik alleine aufs Tor zulaufen, sich aber gegenseitig nicht finden.
Ja.
Redondo spielt stattdessen einen ganz schlechten Ball auf Raschel und die Chance, die eigentlich echt gut war, ist dahin. Und danach kam es dann zu den ersten beiden Unzulänglichkeiten bei uns in der Abwehr. In der 65. verschätzt sich Zimmer bei einer Flanke, taucht unten durch und ein Düsseldorfer, ich weiß nicht genau wer, kommt aus 8 Metern zum Schuss, den blockt Nihus aber noch.
Ja.
In der 66.
läuft Himmelmann. Ich glaube, Elvedi hat geblockt.
Nee? Ich habe extra nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich Nihus, der, wie ich finde, ein starkes Spiel gemacht hat. In der 66. Unterläuft Himmelmann.
Ja.
Dann eine eigentlich wirklich schwache Flanke. Da war im Prinzip, ne, die war weder gezielt, noch war die irgendwie hart. Also da war relativ wenig Gefahr. Er unterläuft sie. Der Düsseldorfer nickt sie Richtung unserem Tor. Aber Tomiak steht auf der Linie und haut das Ding weg.
Ja, das war ein sehr wildes Torwartverhalten, muss man sagen. Da hat Himmelmann weder versucht, die Flanke anzugehen, noch den Gegenspieler. Also es war irgendwie, man wusste gar nicht so genau, was er da macht. Ein bisschen ein roter Faden auch, wenn wir unsere Torhüter angucken. Also Ich hatte in der Vergangenheit eh immer unter Gary Ehrmann das Gefühl, unsere Torhüter sind stark im 1 gegen 1, im Rauskommen, ne, Elfmeter oder klären, sind gut auf der Linie, aber haben immer so ein bisschen Unzulänglichkeiten bei hohen Bällen in der Strafraumbeherrschung. Die einzige Ausnahme da ist da vielleicht Kevin Trapp der letzten Jahre. Ansonsten würde ich das fast jedem beim FCK ausgebildeten Torhüter attestieren, dass es da in der Strafraumbeherrschung, vor allem bei hohen Bällen, immer wieder problematisch wird. Das ist bei Kral ja im letzten Spiel auch so gewesen, dass er da die Flanke leider so touchiert hat, dass Tomiak dann nicht an den Ball kam und Vogelsammer war es dann, glaube ich, am langen Pfosten dann einfach ungedeckt einschieben konnte. Ja, das war schon kurz vor 12, muss man sagen.
Du meinst, das ist Gary Ehrmanns Geist, der noch nachwirkt nach all den Jahren, oder wie?
Nein, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein bisschen, keine Ahnung, so eine Tradition, weißt du, so eine Organisationstradition, dass bei Lautern vielleicht immer noch darauf mehr Wert gelegt wird, wenn man sich Torhüter und auch Torhüter-Talente schnappt, dass die ein gut Reflexe haben, gut im 1 gegen 1 sind, gut auf der Linie sind und dass so dieses Thema, können die kicken und wie gut ist ihr räumliches Verständnis sozusagen von ihrem Strafraum und von ihrem Defensivverhalten, ist das so ausgeprägt, dass das auf dem Niveau konkurrenzfähig ist. Ich weiß nicht, ob das bei uns schon Einzug gehalten hat in die Auswahl der Torhüter, diese Frage.
Möglicherweise ist das so, vielleicht kriegst du auf dem Niveau, auf dem wir spielen, aber auch keine Torhüter, die beides können. Und wenn du dich entscheiden musst zwischen, ich halte mal ein Ding, wo ich auf der Linie stehe und ich fange eine Flanke ab, würde ich mich vielleicht eher auch für den reaktionsschnellen Torhüter auf der Linie entscheiden.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht findet man ja einen, der beides nicht so gut kann. Oder ganz okay. Also vielleicht nicht einfach nur diese eine Inselbegabung irgendwie, keine Ahnung, ein Körper und gute Reflexe, das reicht. Sondern da auch ein bisschen, oder auch in der Ausbildung von den Torhütern, das einfach ein bisschen nochmal mehr ich weiß es nicht, aber ja, nochmal mehr auf den Trainingsplan nehmen. Könnte ich mir vorstellen, genau, dass es uns ganz gut stünde.
Absolut, dafür bräuchten wir aber halt vielleicht eine zweite Mannschaft, die nicht in der Oberliga spielt. Aber vielleicht. Wir schweifen ab.
Ja.
Wir sind in der 68. Minute. Düsseldorf kommt jetzt immer wieder über unsere rechte Seite. Ständig fliegen Flanken in unserem Strafraum. Aber auch da kommt nicht so die richtige Torgefahr auf. Wir holen uns viele Bälle, spielen dann schnell nach vorne, verlieren die Bälle aber auch entsprechend schnell wieder. Also auch da hat uns dann einfach die Passqualität gefehlt. Wir haben es schon mehrfach angesprochen. Das Problem ist nur, dass es sich dann jetzt, wir sind wie gesagt in der 68., 70. Minute so in dem Dreh, jetzt wird es sich bald rächen, dass wir eben nicht mehr nach vorne aufkommen.
Genau, also es rächt sich ziemlich unmittelbar. In der 73. Minute haben wir noch eine Chance. Zimmer mit einem Kopfball, ungewohnt, aber auch da sieht man Zimmer eingerückt, mitgelaufen, vorgegangen, da gut durchgezogen. Zimmer sowieso offensiv, wirklich ein gutes Spiel gemacht und auch bis zum Gegentor, muss man sagen, einer der Besten beim FCK und bringt sich dann durch die Gegentore ein bisschen selbst um die Lorbeeren, die er durchaus verdient hätte für diese Leistung. Aber auch da, ich fände es jetzt zu einfach hinzugehen und zu sagen, unsere Außenverteidiger sind zu schwach gewesen defensiv. Wir gucken ja gleich nochmal auf die Gegentore. In der Situation war es aber wieder so, da ist die Frage, warum kommt die Flanke auf Zimmer hoch? Ist das jetzt der sinnvolle Ball? Da waren wir ganz gut in der Box. Da hätte es noch andere Optionen gegeben, auch im Rückraum. Aber man entscheidet, ich weiß gar nicht mehr, wer die Flanke geschlagen hat. Buchertz. Okay. Ob das dann das richtige Anspiel für ein Zimmer ist, ist fraglich. Aber ja, es hat nicht sollen sein. Und im Prinzip im Gegenzug kommt dann der viel zitierte Cioris, der von Niemetz bedient wird, der kurz zuvor eingewechselt worden ist, 4 Minuten davor, über unsere linke Seite diesmal, ein ganz einfacher Steckpass. Wir haben im rechten zentralen Mittelfeld gar keinen Druck auf Engelhardt ausüben können. Da war im Prinzip einfach kein Defensivdruck von uns da. Das war wirklich im Gegensatz zur ersten Halbzeit so, dass wir da im Zentrum oft einfach viel zu phlegmatisch waren. Da sind wir hinterhergelaufen, da gab es viel Ball-Watching, sag ich mal. Ja, das sagt man ja jetzt so neu, modern.
Du sagst das so.
Ich sag das so, Ball-Watching. Also die Leute haben alle geguckt, wo ist der Ball, was passiert da, und keiner hat irgendwie die Initiative ergriffen und ist drauf. Dann kommt der sehr einfache Pass in die viel zu große Schnittstelle, weil Tomiak sehr stark im Zentrum orientiert stand und einfach zwischen Tomiak und Pucher ein viel zu großer Raum in der letzten Kette war und da einen guten Steckpass reingespielt. Niemetz nimmt den Ball an, legt ihn rüber und Ciolis vollendet.
Total, total. Aber trotzdem, Puchac irrt da wirklich zwischen Tomiak und seinem Gegenspieler. Er sieht ihn überhaupt nicht. Ich habe mir das vorher nochmal angeguckt. Er nimmt Niemetz viel zu spät auch erst wahr und läuft dann erst nach außen, dann wieder nach innen. Das ist einfach auch ein Positionsspiel von Puchac vor allen Dingen, aber auch von Tomiak. Das geht so nicht.
Pucher hätte da schon einrücken können, so ein bisschen im Prinzip zu Tomiak aufschließen. Aber wenn du es dir nochmal genau anguckst, Elvedi und Tomiak stehen im Zentrum und die haben einen Abstand in dieser Situation von 2-3 Metern. Also die sind viel zu eng in dieser Situation und alle orientieren sich sozusagen raus. Die ganze Kette rückt in dem Moment so ein kleines Stück raus und Pucher ist relativ weit auf dem Flügel rausgerückt. Da muss Tomiak ein Stück nach links. Es reichen 2-3 Meter, ja. Der ist zu nah im Zentrum, der ist zu dicht da drin. Vielleicht geschuldet der Tatsache, dass Nihus oft eingerückt ist, dass er da vielleicht eher seine Rolle so ein bisschen im Zentrum gesehen hat, dann in der Dreierkette, aber da muss er weiter raus. Das war die Viererkette war im Zentrum zu eng beieinander und dadurch standen die Außenverteidiger zu weit außen. Also ein Kollektivversagen der Viererkette. Zu einfach, viel zu einfach, fast so einfach wie unser 1-0. Einfacher Doppelpass, in dem Fall ein einfacher Steckpass, reicht, um eine ganze Kette auseinanderzuziehen.
Ja, ich will dir da nicht komplett widersprechen, aber man kann auch anders argumentieren und sagen, dass Puchac da einfach viel zentraler stehen muss. Dann kommt nämlich diese Gefahr in dieser Form gar nicht erst auf. Ne? Dann hat Niemetz nämlich den Ball an der Außenlinie und dann geht's vielleicht gar nicht so schnell. Er steht aber irgendwo zwischen irgendwo und nirgendwo und orientiert sich dann auch ganz merkwürdig mal nach außen, mal wieder in die Mitte.
Ja,
Das ist natürlich nicht nur seine Schuld, das will ich gar nicht sagen. Aber ja, es ist ein Kollektivversagen, du hast schon recht, zumindest also, unserer linken Seite.
Ich finde, die Zentrale hat in den drei Situationen, die zu Gegentoren geführt haben, haben die zentralen Innenverteidiger einen richtig, richtig schlechten Job gemacht. Und im Endeffekt sehen die Außenverteidiger dann schlecht aus. Also beim 2-1 für Düsseldorf durch Appelkamp, was dann danach fällt, könntest du jetzt mit dem Finger auf Jean Zimmer zeigen und könntest sagen, ja, warum steht da im Prinzip Appelkamp so frei auf unserer rechten Seite, im Prinzip völlig ungedeckt, da ist überhaupt keine Zuordnung, weil in der Mitte einfach die Zuordnung falsch ist und Zimmer der Einzige ist, der das begreift. Der steht bei Ciolis, der versucht Ciolis zu verteidigen, der kommt aber gar nicht an Ball, der Ball fällt danach zu Appelkamp und der steht völlig frei. Da hätte es schon gereicht, wenn Tomiak Ciolis übernimmt und Zimmer rausrücken kann, beziehungsweise Elvedi das tut, aber da war unsere Zentrale wieder völlig unorientiert. Wir waren richtig, richtig unorientiert.
Absolut. Ich finde, also Sean Zimmer da einen Vorwurf zu machen beim 2-1, finde ich wirklich hanebüchen. Na, wenn man sich das nochmal genau anguckt, da stehen Tomiak steht mit den Händen auf dem Rücken und deckt den ersten Pfosten. Nihus steht da vorne auch noch rum. Elvedi steht irgendwo am Elfmeterpunkt und hat auch keinen Mann. Und hinten muss Zimmer gegen zwei verteidigen. Ich gehe übrigens auch stark davon aus, dass Zimmer Ciolis schlichtweg zugeordnet war.
Ja.
Das war einfach seine Aufgabe, Ciolis zu verfolgen. Und Appelkamp hat einfach niemand auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht genau, wer da hin muss. Also eventuell ist es so, wie du sagst, dass dann die Innenverteidiger eben Ciolis übernehmen müssen und Zimmer bleibt weiter hinten.
Entweder
das. Ich frage mich auch, wo Karlovic in dieser Situation war. Ne? Karlovic war zumindest auf dem Papier in der Doppel-6. Also auch da kann man dann, finde ich, auch schon erwarten, dass er dann da zumindest in der Nähe ist und das vielleicht sieht. Generell kann man aber auch sagen, dass die Flanke auch viel zu einfach kommt. Ne? Auch Pucher kriegt da auch überhaupt keinen Druck auf, keine Ahnung, wer die Flanke geschlagen. Wieder Niemetz wahrscheinlich.
Das war Engelhardt wieder.
Oder Engelhardt,
nee, Moment. Genau. Quatsch, das war gar nicht Engelhardt, Moment. Es war Zimmermann.
Von mir aus auch der. ne, der wackelt irgendwie einmal nach rechts, einmal nach links, ja, und kann die Flanke bringen, weil Puchacz sie in einer die Flanke schlagen lässt.
Ja, aber dann
auch
sind
das auch, ist einfach auch das einfach wirklich ein Kollektivversagen, wo ich tatsächlich den einzigen, den ich rausnehmen würde, wäre in dieser Szene schon Zimmer.
Genau, also ich finde, da muss man wirklich sagen, da stimmte die Zuordnung nicht. Das war ein guter Laufweg von Ciolis, dass er ins Zentrum geht. Zimmer geht mit, ja, weil er zugeordnet war. Steht dann am langen Pfosten gegen Ciolis. Ja, und dann rutscht der Ball durch. Aber genau, wenn halt die Absprache ist, Zimmer verteidigt Ciolis, sobald der ins wenn er in den Strafraum reinzieht, dann muss halt jemand entsprechend die Position von Jean Zimmer auffüllen in der Viererkette. Und das wäre in dem Fall wahrscheinlich Elvedi gewesen. Was mir noch aufgefallen ist, den einzigen Vorwurf, den man machen kann, Jean Zimmer, also ich habe es mir nochmal aus einer anderen Perspektive in der Wiederholung angeguckt, den Treffer. Jean Zimmer sieht, dass Appelkamp am langen Pfosten frei ist und völlig frei steht, während er Ciolis verteidigt. Und er schaut ihn auch noch an. Da hätte er auch ein Signal nochmal geben können, irgendwie an Elvedi, komm hier, ich brauche dich, oder übernehmen oder sowas und rausrücken. Hat er in dem Fall nicht gemacht. Auch Himmelmann könnte man fragen, die Flanke kam relativ nah vors Tor, kann da vielleicht der Torwart schon Druck auf die Flanke ausüben, geht er da mit den Fäusten raus, wird es vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung spannend, aber ja, es war einfach wieder zu passiv, keiner hat wirklich Zugriff und der Einzige, der wirklich in eine Verteidigungsaktion kommt, ist Zimmer gegen Ciolis, aber ja, da war gar nicht die eigentliche Gefahr, sondern die Gefahr lauert dahinter mit Appelkamp, ja, und der macht es dann
gut. Wobei du dich dann entscheiden musst und dann entscheidest du dich natürlich für den Angreifer und gehst auf Ciolis.
Ja.
Und stehst nicht hinten dran, wenn du da alleine gegen zwei spielen musst.
Ja.
Danach haben wir noch so eine, naja, ich würde sagen Karloc zieht aus 16 Meter ab, der Ball geht aber eher Richtung Eckfahne. Mhm. In der 80. spielen wir uns den Ball im Strafraum hin und her, kommen aber nicht zum Abschluss. Da bin ich auch schon dann schier verzweifelt.
Ja.
In der 82. war es dann vorbei. Ähnliche Szene wie beim 1:1. Engelhardt, glaube ich, war es wieder. Kommt im Zentrum an den Ball. Nihus ist da. Er spekuliert darauf, dass Engelhardt einen Querpass spielt. Macht er aber nicht. Da geht einfach geradeaus durch Richtung Strafraum.
Ja.
Spielt einen Steckpass. Auch da ist wieder Puchacz involviert. Da kann man durchaus auch auf Abseits spielen. Alle anderen haben es nämlich getan, außer Puchacz. Der ist mit nach hinten gegangen. Ciolis steht frei vor Himmelmann, der hat keine Chance, steht 3:1 und das Spiel ist endgültig vorbei.
Genau, also auch da sieht man es wieder, es war wieder ein kollektives Versagen in der letzten Kette, also die Restverteidigung hat hier nicht gepasst. Hier gehen dann zwei, also unsere Innenverteidigung rückt geschlossen dem Ball entgegen, dem Ballführenden entgegen, also Engelhardt, ja, sie üben beide Druck aus Engelhardt, dann reicht der Steckpass, keiner verteidigt die Tiefe, Pucher übernimmt dann diese Rolle und hebt dadurch das Abseits auf. Das ist einfach koordinativ schlecht. Da hat man gemerkt, ja, da wollte Lautern dann vielleicht auch zu viel Druck. Da hat, meiner Meinung nach, kannst du beide Seiten sehen. Entweder du spielst auf Abseits, dann muss es aber auch jemand ansagen, oder es verteidigt nur ein zentraler Innenverteidiger nach vorne. Es verteidigt nur einer Engelhardt und es gehen nicht beide auf den Ballführenden. Das war zu ballorientiert verteidigt in der letzten Linie.
Ja. Mach du mal weiter, ich muss mal gerade eben meine Nase putzen.
Ja, gerne. Ja, von daher, also Düsseldorf wirklich dann mit schnellen Aktionen, mit gut durchgespielten Aktionen erfolgreich, dreimal erfolgreich. Und im Prinzip war es aber schon so, dass gefühlt nach dem 1:1 Lautern da wirklich auseinandergefallen ist in der letzten Linie. Sie kamen dann gar nicht mehr mit dem Druck klar, sie kamen gar nicht mehr mit der sich veränderten Spielweise von Düsseldorf klar und so lief es dann auch aus, dieses Spiel. Also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht mehr viel ergänzen. Es gab noch zwei Wechsel.
Ich hab dir gerade schön ins Ohr geschneuzt, oder? Aber die,
ja, das ist wunderbar.
Das Mikro der Aufnahme hier ausgemacht. Tut mir leid.
Okay, kein Stress, höre ich gern, dass sich da was bei dir löst. So, wunderbar. Nee, dann kommt Sima Kala noch für Redondo in der 83. Hercher kommt mal wieder. Schön, ihn mal wieder zu sehen für Ritter. Und in der 90. der Nachspielzeit kommt dann noch Abiyama für Hanslik. Ja, es ist im Prinzip ein bisschen analog zum Hinspiel gewesen. Erste Halbzeit knackig, gut, verbindlich. keine 3 Tore geschossen, aber zumindest 1 und dann in der zweiten Halbzeit ab einem gewissen Punkt einfach phasenweise komplett eingebrochen. Das waren, hatten wir auch schon öfter mal thematisiert, dieses, ja, diese verrückten 10 bis 15 Minuten, wo Laut dann einfach wirklich in sich zusammenfällt und man das Gefühl hat, es gibt niemanden mehr, der dem Druck was entgegenzusetzen hat und die Mannschaft ist so wackelig, dass sie sich einen nach dem anderen fängt.
Ja, man sieht es auch, noch ein kleiner Blick auf eine Statistik von whoscored.com, die ja immer die Loss of Possession, also die Ballverluste aufführen. Da hat Fortuna Düsseldorf 42, das ist wirklich viel. Wir haben vor ein paar Wochen gegen St. Pauli, glaube ich, haben wir das gesagt, dass wir absurd viele hatten, da hatten wir 36. Wir hatten 24 Ballverluste. Der Witz ist aber, ab der 75. Minute hatte Fortuna Düsseldorf nur noch 5 Ballverluste. Also, ja, ne, wir kamen dann einfach auch nicht mehr richtig ran.
Nee, wir kamen nicht mehr richtig ran und Düsseldorf hat das bessere Positionsspiel. Die haben einfach, wie gesagt, die Seiten überladen, die haben uns dadurch echt vor Probleme gestellt. Da konnten wir, ja, einfach, wir hatten keinen Zugriff mehr. Und ich habe mir das wirklich auch nochmal genauer angeschaut, auch in den Daten und Statistiken zu diesem Spiel und da kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Man sieht das wirklich auch sehr gut an den Laufwerten. Also ich hatte ja die Laufwerte der ersten Halbzeit schon mal vorgelesen und in der zweiten Halbzeit merkst du halt, eine Mannschaft hat aufgedreht, eine Mannschaft hat es eher ruhig angehen lassen, aus welchem Grund auch immer. Und die aufgedreht hat, war Fortuna Düsseldorf und zwar ordentlich und die es eher ruhig angehen hat lassen, waren wir. Also man kann jetzt keinen Komplettvorwurf machen. In der ersten Halbzeit ist Lautern knapp 58 Kilometer gelaufen und in der zweiten Halbzeit knapp 60 Kilometer. Das heißt, Lautern ist in der zweiten Halbzeit tatsächlich 2 Kilometer mehr gelaufen als in der ersten. Also als sie selbst in der ersten gelaufen sind und kommen am Ende auf 117,6 Kilometer. Und Fortuna Düsseldorf ist in der ersten Halbzeit 56,2 Kilometer gelaufen, also 1,5 Kilometer weniger als der FCK, aber dafür in der zweiten 62,3. Und das sind 6 Kilometer mehr, als sie selbst in der ersten Halbzeit gelaufen sind und 2,5 Kilometer mehr, als der FCK gelaufen ist. Und somit kommen sie auf 118,5 und sind damit im Endeffekt über die ganze Spielzeit gesehen 1 Kilometer mehr gelaufen als Lautern und in der zweiten Halbzeit einfach mal 2,5, also 10-mal 2,5-mal jeder Spieler über den Platz. Und das war zu sehen. Da war der Einsatz größer und vor allem war bei uns der Einsatz dann, der dagegen gehalten worden ist, nicht mehr adäquat. Lautern hat einfach diesem erhöhten Laufverhalten, also dieser 10% mehr Laufleistung, die Fortuna Düsseldorf im Vergleich zur ersten Halbzeit angeboten hat, selber nur eine 5% Steigerung entgegengebracht und das war zu wenig. Ja, das hat man auch, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Zahl, wo man dann jetzt sagt, ja gut, es kommt immer drauf an, welche Wege gelaufen werden und so, sondern man hat es auch gesehen auf dem Feld. Also während wir in der ersten Halbzeit noch sehr, sehr gut angelaufen sind, gerade im Zentrum die Leute relativ schnell aufgenommen haben, gut übergeben haben, mitgegangen sind, dran waren an den Gegenspielern, hatten wir in der zweiten Halbzeit so gut wie gar keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Und das liegt auch da, oder es lag auch daran, dass wir eigentlich zugeguckt haben, dass wir zugeschaut haben, was Fortuna tut. Und dass wir die entscheidenden Wege aufgrund von, das müssten wir rausfinden, dann nicht mehr gelaufen sind.
Aber glaubst du, es liegt an den Körnern, die wir dann nicht mehr hatten? Glaubst du tatsächlich, es liegt an der Ausdauer? Ich finde das immer zu einfach, wenn man das dann so sagt. Du hast vorhin ja auch im Vorgespräch auch ein, willst du das jetzt gleich bringen, den Fakt, wo wir stehen, wenn wir uns die Halbzeit-Tabelle angucken.
Ja.
Ich glaube, Vierter oder was, hast du gesagt, ne?
Also es ist tatsächlich, ganz kurz, es gab so eine, von Transfermarkt.de war das, glaube ich, eine Tabelle nach 24 Spieltagen, also jetzt vor 3 Spieltagen, wo sie geschaut haben, was wäre denn passiert, wenn man nach der ersten Halbzeit bereits das Spiel abgepfiffen hätte. Und da wäre Lautern tatsächlich auf dem 3. Platz in der Tabelle, über die ganze Liga. Und tatsächlich, wenn man ja nur die zweite Halbzeit werten würde, wäre Lautern auf dem 18. Platz. Und das ist mittlerweile wirklich einfach eine signifikante Größe. Die zweite Halbzeit ist unsere Problemhalbzeit. Das kann mehrere Gründe haben, Aber ich glaube, dass Fitness einer davon sein könnte.
Könnte. Es könnte aber auch sein, dass wir einfach ganz viel in Führung gehen und ja, dann versuchen, die Führung zu verteidigen. Und das können wir halt verdammt nochmal nicht. Das,
ja.
Auch am 27. Spieltag haben wir das jetzt wieder gesehen.
Ja. Und dann ist der Kader offensichtlich auch, ich sag jetzt mal, emotional, psychisch, kollektiv, psychologisch sozusagen einfach nicht in der Lage, dazu mit solchen Nackenschlägen umzugehen. Also wir haben es einfach viel häufiger gesehen, dass Lautern nach einem Gegentor mehr oder weniger in sich zusammengebrochen ist, als dass sie sich irgendwie aufgebäumt haben und nochmal was dagegen geschmissen haben. Das haben wir zu Beginn der Saison unter Dirk Schuster auch oft gesehen, dass wir Rückstände gedreht haben. Aber diese Saison ist es halt einfach irgendwie nicht mehr unser Ding. Rückstände zu drehen, dagegen zu gehen, zu sagen, okay, wir bleiben ruhig, wir bleiben bei unserem Stiefel, wir spielen unser Spiel und wir werden schon noch ein Tor machen. Also auch dieser Glaube daran, dass man noch was drehen kann in einem Spiel, was im Prinzip fast schon abgeschrieben ist oder was noch gar nicht abgeschrieben sein muss, wo du einfach einen Nackenschlag kriegst aus einer Situation heraus und dann so ein kollektives, ja, mentales Einbrechen dieser Mannschaft zu beobachten ist. Ich finde, es hat auch oft damit zu tun, dass wenn der Gegner umstellt, also wenn der Gegner taktische Variabilität zeigt, also wenn sie ihre Spielanlage verändern in der zweiten Halbzeit, finden wir oft keine Lösung, weil wir defensiv noch nicht variabel genug sind, eigene Entscheidungen zu treffen darüber, was eigentlich jetzt ein sinnvolles Verteidigungsverhalten sein könnte. Das hat die Mannschaft einfach noch nicht so drauf. Die können ein System gut umsetzen, bis zu dem Punkt, wo sie merken, jetzt beginnen wir Probleme zu haben. Dann scheint der Glaube zu schwinden und dann werden die Beine schwer, dann werden die Wege länger und dann kommen wir nicht mehr in die Zweikämpfe, dann sind wir nicht mehr konzentriert, dann gucken viele Spieler nur noch auf den Ball und hinterher und wir werden nicht mehr aktiv, wir kommen nicht mehr ins Agieren rein. Und deshalb sind wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit einfach auf Platz 18 anzusiedeln. Und das muss man bearbeiten, ja. Da muss man gucken, was braucht diese Mannschaft? Braucht die, ich sag jetzt mal, mentale Unterstützung? Braucht sie physisch einfach mehr? Muss man da mal über die Belastungssteuerung reden? Muss man da mal über generell eine Fitnessvorbereitung reden? Oder auch Einsatz und Kommunikation können ja so ein Thema sein. Also wenn du einfach aufhörst, miteinander zu sprechen über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ja, also im Prinzip all die Themen, die wir ja auch im Podcast schon diese Saison so ein bisschen angesprochen hatten, wobei Lautern einfach definitiv noch Baustellen herrschen.
Das heißt, wir hoffen, dass es morgen nicht in die Verlängerung geht, weil dann ziehen wir gar kein Land mehr.
Am besten klären wir das Ding in der ersten Halbzeit, ja. Aber ja, das ist ein eigenes Spiel. Im Pokal hat der FCK zumindest dieses mentale Einbrechen noch nicht so gezeigt. Das war bisher noch nicht so der Fall. Da kriegt man die Motivation hin.
Lass uns, bevor wir noch über Saarbrücken sprechen, wir haben ja schon gleich 58 Minuten auf der Uhr, müssen uns
gut
sputen, noch kurz über Julian Nihus sprechen. Mhm. Was ist deine Einschätzung? Ist das ein Verlust, dass er uns zum Saisonende verlässt? Oder können wir das kompensieren? Finden wir einen Ersatz für ihn?
Ja gut, wir müssen es kompensieren und wir werden es auch kompensieren. Also ich glaube, Julian Nihus ist einer von den Spielern mit Potenzial, die wir im Kader haben. Ich finde es persönlich schade, dass er geht. Er hat sich eigentlich wirklich etabliert jetzt als relativ solider Mittelfeldspieler in der zweiten Liga. Hat noch Potenzial vom Alter und von seinen Ansätzen sicherlich nach oben. Hat sich auch kontinuierlich bei uns im Verein immer weiterentwickelt. Also finde ich auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sich beim FCK weiterentwickeln kann. Ist vielleicht auch kein schlechtes Signal. Ich sag mal, wir müssen uns überlegen, was wir sein wollen. Und früher oder später werden wir merken, wir müssen Ausbildungsverein für größere Clubs werden. Ein Kader zusammenzuhalten mit einer hohen Qualität wird nicht funktionieren. Auf dem Niveau, auf dem wir uns gerade befinden, es wird immer Vereine geben, die uns die besten Spieler, die Leistungsträger dann wegkaufen werden. Das heißt, wir müssen es hinbekommen, Spieler besser zu machen. Und Julian Nihus ist so ein Spieler, der hat sich in allen Saisons unter allen Trainern eigentlich immer dann auch durchgesetzt. Er hat da seinen Platz gehabt. Jetzt kann man sagen, vielleicht mangels Alternativen sich durchgesetzt. Aber er hat es zumindest hinbekommen. Und er ist solide. Er ist auch definitiv fußballerisch talentierter, als er wirkt. Das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen so dieses Thema. Er ist groß, kantig, er wirkt eher wie so ein Abräumer, er ist aber schon auch fußballerisch relativ stark. Aber er ist defensiv definitiv noch für einen zentralen Mittelfeldspieler, gerade für einen Anker-Sechser zu inkonstant in seinen Leistungen. Er hat hin und wieder, wie jetzt auch im Spiel gegen Düsseldorf, einfach immer noch grobe Stellungsfehler in seinem Spiel oder ja, noch nicht so das wirklich ausgereifte taktische Verständnis. Und er ist auch manchmal ein bisschen zu langsam in der Entscheidungsfindung. Und er strahlt auch keine große Torgefahr aus für einen zentralen
Mittelfeldspieler. Er ist auch erst 22, ne? Das muss man hinzusehen. Es gibt bei fbref.com gibt es einen sogenannten Scouting-Bericht. Da werden Spieler mit mit anderen Mittelfeldspielern verglichen, mit in Ligen, die vergleichbar sind mit der zweiten Liga. Das wäre in dem Fall die Championship, die englische, das wäre aber auch hier Conference-Dings, UEFA, Eredivisie und so, Eredivisie, das ist so eklig, die holländische Liga. Ja. Und wenn man da sieht und sich Nyhus mal anguckt, dann sehen wir, dass er Top 12% ist bei den gewonnenen Kopfballduellen, Top 14% bei den Clearances, also bei den Ballklärungen, und Top 25% bei den Berührungen im gegnerischen Strafraum.
Ja.
Dazu kommt aber auch, das muss man auch sehen, ne, er ist unter den schlechtesten 25% beim raumgewinnenden Ballbesitz und den schlechtesten 10% bei den Vorlagen. Ja, also er ist schon irgendwie aus meiner Sicht eher ein Box-to-Box Mittelfeldspieler. Ihm fehlt aber offensiv einfach ganz klar noch die Durchschlagskraft. Aber nochmal, er ist erst 22. Aus meiner Sicht, ich gebe dir recht, das ist der Weg, den wir einschlagen. Wir werden Spieler, die Potenzial haben, nicht halten können. Aus meiner Sicht ist das trotzdem ein Verlust, weil Nyhus wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht schlechter werden, sondern eher besser. Und ich finde, auch diese Saison hat er schon gezeigt, dass er durchaus wichtig ist für uns. Er ist auch so ein Spieler, der, wenn ich mir die Foren so durchlese, extrem kritisch immer gesehen wird. Ich frage mich immer, woher das kommt, weil auch wenn man sich seine Statistiken anguckt, das ist alles nicht so schlecht. So, und ich sehe jetzt irgendwie auch keinen anderen bei uns im Kader, der ihm da großes Wasser reichen könnte in dieser Rolle, die er spielt. Aremu scheint dieser Sechser nicht zu sein. Der sieht ja auch kein Land mehr.
Der spielt gar keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, ob er vielleicht im Sommer dann nochmal einen neuen Versuch oder eine neue Möglichkeit bekommt, sich dann in der Vorbereitung zu beweisen. Er kam ja doch mit ganz guten Perspektiven aus St. Pauli. Von daher hätte ich jetzt mal gesagt, geben wir dem Jungen bestimmt nochmal eine Chance, im Sommer sich zu zeigen und zu schauen. Aber was man auf jeden Fall im Sommer dann angehen werden muss, ist zu schauen, dass man den Weggang von Julian Nyhus entsprechend kompensiert. Aber wie du sagst, ich finde es ein Verlust für den FCK. Es ist schade. Ich hätte ihn gern noch 1-2 Jahre bei uns gesehen. Ich glaube, er hätte sich auch bei uns weiter gut entwickeln können. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein gutes Signal in die Richtung junge Spieler. Guckt her, beim FCK kann man sich entwickeln. Man kann auch in einer Saison, wo der FCK jetzt nicht um den Aufstieg mitspielt, in der zweiten Liga sich empfehlen für höhere Aufgaben und man kann es sozusagen als Durchlauferhitzer nutzen, unseren Verein, um dann vielleicht in der ersten Bundesliga anzukommen. Und ja, das ist natürlich ein guter Anreiz, auch für junge Spieler überhaupt zu kommen und dann auch Leistungen zu zeigen. Das ist, glaube ich, ein positives Signal. Wenn man mal überlegt, wer war denn der letzte Spieler beim FCK, der sich wirklich, also wo man sagen kann, der hat sich wirklich bei uns so weiterentwickelt, dass er nachher für einen großen Markt interessant wurde. Das ist schon ein bisschen her, meiner Meinung nach. Also mir würde jetzt aus dem Stegreif niemand einfallen der letzten 5 Jahre, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, der hat bei uns richtig gut performt und entsprechend dann auch in der zweiten Liga voll durchgestartet und jetzt ein solider Erstligaspieler. Es gab mal so ein paar Laien dem hierbei, aber da war ja schon klar, dass die gut sein werden.
Ja, Sebastian Andersson.
Sebastian Andersson ist vielleicht so einer, der war aber auch nur ganz kurz bei uns, ne? Der war, glaube ich, nur ein Jahr da.
In der Abstiegssaison war er bei uns und danach hatte er doch echt eine ganz gute Phase, auch in der Bundesliga, aber dann ging es dann auch mit ihm.
Ja, aber ich glaube, er kam auch nicht ganz jung. Ich glaube, der war auch schon 25, als er bei uns anlandete, der Herr Andersson. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, du siehst, uns fällt es schwer. Uns fallen jetzt nicht 10 Spieler ein, wo wir sagen, hey, die hat der FCK weiterentwickelt. Julian Nihus ist einer von diesen Spielern und ich wünsche ihm persönlich von dieser Seite, ne, Jule, wenn du das hörst, alles Gute in Heidenheim und ja, setz dich durch. Da wird es ein bisschen anders sein, da ist das Niveau vielleicht nochmal ein Stück höher. In der ersten Liga ist die Spielgeschwindigkeit nochmal ein bisschen größer und ja, da werden taktische Fehler noch brutaler bestraft. Von daher, an der Aufgabe wird er sicher wachsen und ich wünsche ihm alles Gute, dass er sich durchsetzt und dann, wenn wir nächste Saison aufsteigen in die erste Liga, dann wieder zurück, wechselt zu uns.
Damit machen wir Schluss mit dem Spiel gegen Düsseldorf, oder?
Willst du dazu nichts oder? Mehr sagen? Okay, das lassen wir
jetzt. Nee, dazu sage ich nichts mehr. Da warten wir einfach ab.
Ja. Okay. Machen wir gerne wir Schluss. Durch? Jetzt habe ich.
Sind wir durch mit Düsseldorf?
Ja.
Oder hast jetzt du ist die Frage, wir haben 4:00, gleich 5:00. Wollen wir noch über Saarbrücken sprechen oder machen wir das einfach im Laufe der Woche nach dem Spiel?
Komm, wir lassen Saarbrücken mal Saarbrücken sein. Und wir reden noch mal ganz kurz über uneingelöste Versprechen der vergangenen Podcast-Folgen.
So machen wir das.
Außerdem, David, das habe ich dir auch in unserem Vorgespräch ganz vergessen zu sagen, habe ich mich noch hingesetzt und habe mir überlegt, weil Dominik Heinz ja jetzt bei Köln verlängert hat, der wird nicht zu uns wechseln nächste Saison. Okay. Habe ich mir halt noch so ein paar Spieler rausgesucht, die ich ganz interessant finde. Jetzt ist die Frage, machen wir das heute oder nehmen wir das auch mit in die nächste Folge?
Das nehmen wir auch mit. Wir sind schon weit fortgeschritten. Komm, hau raus, okay. Warum wir nicht absteigen und dann sagen wir auf Wiedersehen.
Mein Gott, bist du wieder. Hetz mich. Echt, ey. Also, dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz mein schlaues Büchlein aufschlagen. Also, ich hatte ja versprochen, in den letzten Folgen immer wieder und selten eingelöst, dass ich Argumente vorbringe, warum der FCK in der Liga bleiben wird. Heute habe ich ein ganz schnödes statistisches Argument mitgebracht, das aber einiges an Recherchezeit in Anspruch genommen hat. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, wie viele Punkte braucht man denn eigentlich, um überhaupt die Klasse zu halten in der zweiten Liga? Wie war das in den letzten Jahren? Und ich habe mir das mal angeschaut, jetzt bis zur Saison 13/14 zurück. Und im Schnitt brauchte man 36,9 Punkte insgesamt, also 37 Punkte, um die Klasse zu halten. Das wären noch 3 Siege für uns. 3 Siege, die wir bräuchten in dieser Saison, dann wären wir bei 38. Ne? Was haben wir jetzt? 29, genau, plus 9, 38. Du bist doch Statistiker. Bitte hilf mir oder leg eine Excel-Tabelle an. Genau, also
Guck einfach auf die Tabelle, das ist doch viel einfacher.
Okay, wir brauchen noch 3 Siege. Haben wir. Ja. Wir brauchen noch 3 Siege und wir haben noch 7 Spiele. Wir gucken uns die Spiele noch mal ein bisschen genauer an. Aber das wäre jetzt ja relativ einfach. Jetzt gehst du einfach hin, guckst dir an, rechnest den Durchschnittswert aus, der Abschlusstabellen und kommst dann auf 37 Punkte. Wichtig ist doch, wie war das denn in der Vergangenheit nach 27 Spielen und 29 Punkten? Wie viele Teams sind denn abgestiegen oder wie oft ist denn eine Mannschaft abgestiegen, wenn sie nach 27 Spielen bereits 29 Punkte hatte? Das ist doch eigentlich eine viel interessantere Frage, weil an dem Punkt sind wir ja gerade jetzt. Das war nicht oft der Fall. Wir haben tatsächlich, und das war eine der großen Überraschungen bei dieser Recherche, die hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so vor Augen gehabt, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte. In den letzten 10 Saisons haben wir 5 in der zweiten Liga gespielt. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir haben auch jeweils eine Punktausbeute. Wir hatten eine Saison, in der sind wir in der Liga, da hatten wir nach 27 Spielen auch 29 Punkte. Das war die Saison 16/17. Da waren wir genau an dem gleichen Punkt, an dem wir heute stehen. Da hatten wir auch 27 Spiele, 29 Punkte. Ich mach's mal ganz kurz. Es gab den FSV Frankfurt in der Saison 15/16. Der ist mit 29 Punkten abgestiegen. Es gab 1860 München in der Saison 16/17. Die sind mit 32 Punkten sogar nach 27 Spielen abgestiegen. 17/18 ist Aue mit 33 Punkten abgestiegen nach 27 Spielen. Und 19/20 Nürnberg mit 30 Punkten und 22/23 Bielefeld mit 29 Punkten. Also könnte man sagen, es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Mannschaften aus den letzten 10 Jahren sind abgestiegen mit gleich vielen Punkten oder mehr. Aber wenn man die anderen Saisons zusammenzählt und schaut, wie viele Punkte haben denn da tatsächlich gereicht nach dem 27. Spieltag, kommt man auf 28,3 Punkte im Schnitt. Das heißt, wer nach 27 Spielen 28,3 Punkte hat im Schnitt, hat die Liga gehalten. Und wir haben 29. Deshalb werden wir die Liga halten. Es gab auch nur zwei Saisons, nämlich 21-22 und 17-18, in denen man überhaupt 40 Punkte brauchte, um in der Liga zu bleiben. Ansonsten brauchte man deutlich weniger. 17-18 war das auch unsere Abstiegssaison, da sind wir mit 35 Punkten abgestiegen. Also nur damit wir mal ungefähr die Dimension klarziehen. Wenn wir so eine Saison wieder haben, das könnte durchaus diese Saison der Fall sein, weil hinten kontinuierlich gepunktet wird, dass wir an die 40 ran müssen. Aber gucken wir uns noch schnell das Restprogramm an. Jetzt kommt Hamburg auswärts, dann kommt Fürth auswärts, dann kommt Wiesbaden zu Hause, dann Kiel auswärts, dann Magdeburg zu Hause, dann Hertha auswärts und dann Braunschweig zu Hause. Ich glaube, es wird ein enges Höschen bis ganz zum Schluss, aber wir müssen unsere Spiele gegen Wiesbaden, Magdeburg und Braunschweig gewinnen. Das sind unsere Heimspiele, das hatten wir vor drei Podcasts schon mal, da ist das Spielplan Glück ein bisschen mit uns. Wir haben direkte Konkurrenten um den Abstieg zu Hause, das müssen wir schaffen. Beim HSV, bei Fürth und bei Kiel, ja, mit bisschen Glück geht da ein Punkt, vielleicht auch mal ein Sieg, aber da würde ich jetzt nicht mit rechnen. Und dann ist sicherlich auch noch entscheidend das Auswärtsspiel gegen Berlin am vorletzten Spieltag.
Fürth hat jetzt nach 4 Niederlagen ein Unentschieden gegen Hamburg geholt. Die haben seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen.
Fürth ist möglich.
Da würde ich mir schon tatsächlich, da wäre ich optimistisch und würde mir mindestens einen Punkt dann auch erhoffen.
Ja, also ich denke, wenn wir die 3 Heimspiele gewinnen, bleiben wir in der Liga. Das ist meine Prognose und ich glaube, das können wir auch schaffen.
Falls ihr da draußen jetzt nicht mitbekommen, also nicht mitgekommen seid bei diesem Referat, der Professor mir gegenüber lädt die PowerPoint irgendwo hoch und wir verlinken das. Nee, es gab keine PowerPoint. Oh je. Es gab keine PowerPoint. Er hat das tatsächlich aus seinem Büchlein abgelesen. Wir nehmen mit. Der Kollege mir gegenüber bleibt optimistisch. Ich übe mich auch in Optimismus. Ich bin aber immer noch ziemlich niedergeschlagen nach diesem Spiel jetzt am Samstag. Aber jetzt schauen wir nach vorne. Morgen geht's nach Saarbrücken. Wir hören uns vielleicht diese Woche nochmal wieder. Wir wollen gerne das Saarbrücken-Spiel besprechen.
Ja.
Das behaupte ich jetzt einfach, ohne es mit dir vorher abgesprochen zu haben.
Alles gut.
Ich will gerne über das Saarbrücken-Spiel sprechen. Wir gucken mal, dass wir diese Woche nochmal kommen. Abonniert uns einfach. Dann kriegt ihr einen Push aufs Handy, wenn wir erscheinen. Und ansonsten würde ich sagen, Deckel drauf.
Folgt uns auf Social Media. Auf allen Kanälen.
Und damit sagen wir auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut. Bis bald. Ciao.